Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Büse in Frankfurt.
Diese Folge präsentiert Ihnen Agenda. Keine Fake News. Löhne abrechnen so effizient wie nie. Mit Fach- und Praxisliteratur der besten Fachverlage. Einer Suchmaschine mit KI und einer Rechtsauskunft für alle übrigen Fragen zur Entgeltabrechnung. Der Lohnexpert ändert alles. Jetzt 30 Tage testen. Alle Infos auf agenda-lohnexpert.de. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Wir wollen uns heute einmal wieder dem Whistleblowing und dem Hinweisgeberschutz widmen. Seit 2 Jahren ist das Hinweisgeberschutzgesetz in Deutschland in Kraft. Zeit, ein erstes Fazit zu ziehen und einmal zu schauen, wo wir in Sachen Hinweisgeberschutz und Whistleblowing hierzulande stehen. Immerhin waren wir eine der letzten Nationen, kann man sagen, die hier gesetzgeberisch tätig geworden ist. Lieber Dr. Lellay, warum hat sich Deutschland denn so lange Zeit gelassen, so schwer getan, Regelungen zu schaffen? Und wäre das ohne europäischen Druck überhaupt passiert?
Ich will mal mit dem letzten Teil, Herr Krabbel, Ihrer Frage anfangen. Sicherlich wäre das nicht passiert, denn man hatte ja, und wenn ich Mann sage, dann meine ich uns, nicht Deutschland, hat ja ein Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Union entgegengesehen. Und das ist natürlich dann auch der Druck der EU-Kommission, die ja für diese Verfahren zuständig ist. Ohne das wäre das, so erinnere ich das auch in den letzten Tagen und Wochen des Gesetzgebungsprozesses hier bei uns sicherlich noch nicht so gegangen. Also das wage ich jetzt einfach mal so vorauszusagen. Das ist eine Voraussage, die ich einfach begründe mit dem, wie es vorher gelaufen ist. Man muss sich ja vor Augen führen, dass die entsprechende Richtlinie, diese Richtlinie 2019/1937, die ist von 2019. Da gibt es natürlich dann die Umsetzungsfrist und wir sind dann im Jahre 2023, wie Sie richtig gesagt haben, Herr Krabbel, erst an den Start gegangen mit dem entsprechenden Gesetz. Also das ist sicherlich kein Heldenstück gewesen für die Bundesrepublik Deutschland. Und naja, man kann hoffen, dass es bei den nächsten Verfahren dann besser wird.
Dann lassen Sie uns mal einsteigen. Wann ist denn, das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage zunächst, und das ist, ich fürchte, dass die Antwort sehr umfassend ist. Wann ist der Anwendungsbereich des Gesetzes eröffnet?
Der Anwendungsbereich jetzt unseres Hinweisgeberschutzgesetzes war ja auch einer der großen Streitpunkte im Gesetzgebungsverfahren, weil die Richtlinie ja erstmal davon ausgeht, dass es um EU-Recht geht, nicht, das verletzt wird und wo dann eben die Verstöße gemeldet werden, also zum Beispiel Datenschutz, Produktsicherheit, Finanzdienstleistungen und so weiter oder auch strafbewährte Normen. Das ist alles ein bisschen aufgebohrt worden, verbreitert worden. Das kann man nachlesen in dem Paragraphen 2 Hinweisgeberschutzgesetz. Also da sind es jetzt nicht zum Beispiel nur die strafbewährten Normen, sondern auch bestimmte bußgeldbewährte Ordnungswidrigkeiten, die sind da umfasst. Beispiel hier aus unserem Bereich, aus der Personalarbeit, zum Beispiel Arbeitsschutz- oder Gesundheitsschutzvorschriften. Das heißt also, der Anwendungsbereich ist relativ weit und vor allen Dingen eben auch weiter, als das die Richtlinie erstmal vorgibt.
Welche Pflichten bringt denn das Hinweisgeberschutzgesetz für Arbeitgeber mit sich?
Ich habe einfach mal, Herr Krabbel, die vier wichtigsten Pflichten noch mal rausgegriffen. Also einmal startet es damit, und das war ja auch ein großer Streitpunkt im Gesetzgebungsverfahren, mit der Pflicht zu der Errichtung von internen Meldestellen. Das müssen Arbeitgeber, Beschäftigungsgeber, so nennt das Gesetz das, ab 50 Beschäftigten tun. Da muss eine interne Meldestelle eingerichtet werden. Kann man nachlesen in § 12 Absatz 2 Hinweisgeberschutzgesetz. Dann als weiterer wichtiger Punkt die Bearbeitungsfristen. Und da rate ich immer dazu, den § 17 Hinweisgeberschutzgesetz mal durchzulesen. Der ist gut gemacht. Im Übrigen ist das ganze Gesetz aus meiner Sicht gut gemacht. Und da stehen die Bearbeitungsfristen nämlich drin. Eingänge innerhalb von 7 Tagen bearbeiten, 3 Monate Rückmeldung über Folgemaßnahmen und so weiter und so weiter. Dann weiterer wichtiger Punkt ist die Vertraulichkeit. Natürlich, Hinweisgeberschutz beruht zu einem ganz, ganz großen Teil, vielleicht sogar dem überwiegenden Teil, auf der Vertraulichkeit, also der Geheimhaltung der Identität von Hinweisgebern und auch betroffenen Dritten. Auch das ist gesetzlich geregelt, § 8 Hinweisgeberschutzgesetz, und dann auch so etwas wie Dokumentationspflicht. Das steht nicht in dem Widerspruch zu der Vertraulichkeit, sondern im Gegenteil, das kann dazu dienen, eben auch die Rechtmäßigkeit nachzuprüfen. Natürlich, also die Meldungen, die müssen dokumentiert werden, und das kann man nachlesen, § 11 Hinweisgeberschutzgesetz.
Vielleicht ein erstes Zwischenfazit, vor allem zu der Kritik, die laut geworden ist, denn es wurde ja befürchtet, dass das sogenannte Denunziantentum Einzug hält, nachdem das Gesetz in Kraft getreten ist. Ist dem so? Ist das passiert oder wurde sich da eher zurückgehalten und hat man das dann ähnlich beobachtet wie in anderen Ländern?
Ich denke, man hat es ähnlich beobachtet wie in anderen Ländern. Ich meine sogar, wenn man einfach nur anschaut, was wir hier so in unserer Praxis erleben und dann einfach mal mit offenen Augen die Medienlandschaft durchgeht, Tag für Tag, dann habe ich den Eindruck, dass bei uns das Hinweis geben, das Whistleblowing ganz weit entfernt ist von einer Denunziationskultur, sondern im Gegenteil, es kommt gar nicht so häufig dazu, im Vergleich auch mit anderen Ländern. Deswegen sind diese Befürchtungen aus meiner Sicht nicht eingetreten, war vielleicht auch ein bisschen hochgepusht, die ganze Sache. Die Tragik meiner Meinung nach des Hinweisgeberschutzgesetzes ist es ist ein gut gemachtes Gesetz, aber es ist in dem Sinne vielleicht gar nicht so praxisrelevant zurzeit noch, wie es an sich sein sollte. Im Umkehrschluss oder in Abgrenzung zu anderen Gesetzen, die ganz schlecht gemacht sind und ganz praxisrelevant sind, wie zum Beispiel Steuergesetze. Nicht? Steuergesetze sind die schlecht gemachtesten Gesetze, die es gibt und die sind furchtbar praxisrelevant.
Ja, interessant finde ich deshalb ja auch, dass die Diskussion sich ja darum drehte, dass es zum Denunziantentum kommen könnte. Da fragt sich natürlich, woher kommt die Angst? Und Sie haben es ja gesagt, die negativen Erfahrungen wurden in anderen Ländern ja auch nicht gemacht. Wie weit reicht denn dort die Tradition des Whistleblowings und der Schutz hinweisgebender Personen, beispielsweise im angelsächsischen Raum?
Ich denke, dass gerade der angelsächsische Raum ist ja die Wiege des Hinweisgeberschutzes beziehungsweise dieses Instrument des Hinweisgebens. Ich habe das mal vor einiger Zeit, da gibt es eine ganz tolle Dissertation dazu, die ist unglaublich umfangreich, also über 400 Seiten, die das aufschlüsselt, auch nochmal mit diesem historischen Hintergrund. Und da wurde zum Beispiel geschrieben, das fand ich, hat mich sehr beeindruckt, dass die Wurzeln zurückreichen bis in den amerikanischen Bürgerkrieg, den US-Bürgerkrieg, wo man wohl da mit solchen Systemen versucht hat, Korruption bei der Armeebeschaffung aufzudecken, nicht? Wo man also so sagt, naja, wir haben hier so bestimmte intransparente Strukturen und eventuell haben wir die Möglichkeit, da etwas Recht und Ordnung herzustellen, wenn wir mit diesen Hinweisgebersystemen arbeiten. Das ist so ein bisschen, wird das fast für die Strafverfolgung ein bisschen so rausverlagert. Das ist meiner Meinung nach so die Tradition, die da einen Hinweisgeberschutz hat. Etwas ungewöhnliche Tradition, das hat mir letztlich jemand nochmal gezeigt, es gibt ja in Venedig diese berühmte Skulptur mit dem offenen Mund, wo man so Meldungen rein stecken konnte. Das ist also aus dem 15., 16. Jahrhundert. Da konnte man also Leute da wo wirklich auch dann anschwärzen. Nicht? Das hat schon so ein bisschen negativen Touch. Aber man kann, denke ich, sagen, dass die ganze Sache sehr, sehr lange eben zurückreicht und im Ergebnis auch, gerade wenn das so gemacht wird, wie hier bei uns jetzt mit einem vernünftigen Gesetz, schon auch eine Erfolgsgeschichte ist.
Ja, dann kommen wir genau zu diesem Gesetz zurück. Welche Verstöße können denn Hinweisgeber bzw. Whistleblower hierzulande melden?
Ich denke, man kann es ganz gut sich merken, wenn man es in drei große Gruppen aufteilt. Das sind einmal eben die strafrechtlich relevanten Verstöße, Betrug, Untreue, Korruption, diese ganzen Dinge. Dann auch die nächste große Gruppe, immer so aus Sicht der Personalabteilung draufgeschaut, die nächste große Gruppe, Arbeitsschutz, Umweltschutz, Datenschutzbestimmungen. Und dann aber auch so etwas wie Steuerfinanzvergehen, würde man vielleicht als Personaler sagen, naja, nicht ganz so wichtig, nicht ganz so weit oder nicht ganz so nah in unserem Bereich, aber eben auch trotzdem, alle wissen wir, dass natürlich die Steuergesetzgebung für viele Unternehmen oder für alle Unternehmen, muss man ja sagen, natürlich eine große Rolle spielt und bei weitem auch über die Entgeltabrechnung hinaus. Was nicht umfasst ist, und das ist ein wichtiger Punkt, sind diese rein privaten Konflikte, zu denen es ja auch immer wieder auch im Arbeitsplatz natürlich kommt. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind Menschen, kein Arbeitsverhältnis ohne Konflikt und Streit. Das ist auch nicht schlimm, wenn es nicht eben eskaliert. Und da gerade eben soll natürlich der Hinweisgeberschutz auch eben nicht eingreifen.
Ja, dann beleuchten wir nochmal die Rolle des Arbeitgebers. Was riskiert denn dieser, wenn er die Hinweise entweder ignoriert oder falsch behandelt?
Das Gesetz hat eine mehrgleisige Aufstellung. Einmal gibt es ein Bußgeldregime, zum Beispiel bei Behinderung oder Repressalien von Hinweisgebern oder gegenüber Hinweisgeber. Das kann man nachlesen, Paragraph 14. Hinweisgeberschutzgesetz, bis zu 50.000 Euro können da Bußgelder angesetzt werden. Einige sagen, das sei viel zu wenig, andere sagen, es sei viel zu viel. Vielleicht ist es ein gelungener Kompromiss. Darüber hinaus gibt es auch die zivilrechtliche Haftung, also Schadenersatzansprüche von Hinweisgebern für erlittene Nachteile, Paragraph 37 Hinweisgeberschutzgesetz. Und dann, ganz wichtig, Reputationsschäden. Das ist aus meiner Sicht für Unternehmen immer im Auge zu behalten. Das ist im Gesetz natürlich nicht geregelt, aber das ist eine Begleiterscheinung, die in diesen Fällen fast immer kommt. Übrigens nicht zwingend, denn ein funktionierendes Hinweisgeberschutzgesetz kann ja auch gerade nicht nur Reputationsschäden vermeiden, sondern möglicherweise sogar zur Reputation, zur positiven Reputation des Unternehmens beitragen.
Ich glaube, ein Streitpunkt im Vorfeld war die Wahrung der Anonymität der Hinweisgeber und einen Schritt weiter gedacht, wie sieht es mit der Vertraulichkeit der Whistleblower sowie Dritter aus? Wie wird das geschützt?
Ja, die Anonymität ist ja ein wichtiger Punkt des Hinweisgeberschutzes und Sie haben völlig recht gesagt, Herr Krabbel, dass das interessanterweise immer wieder auch ein Streitpunkt wird, ne, wo gesagt wird, naja, wie kann das an sich sein, dass wir hier auch anonyme Meldungen bearbeiten müssen? Und wobei eben aber auch unumstritten meiner Meinung nach ist, dass die Anonymität ein ganz wichtiger Punkt ist des Hinweisgeberschutzes, nicht? Des Hinweisgeberschutzes. Das ist einfach aus meiner Sicht auch gar nicht zu leugnen, sagt einem auch schon der gesunde Menschenverstand. Da gibt es mehrere Wege, das zu tun. Das hat auch etwas mit der Organisation, zum Beispiel der Meldestelle, der internen Meldestelle zu tun. Zugang nur für autorisierte Personen, verschlüsselte Meldekanäle. Da gibt es ja auch sehr, sehr viel Software mittlerweile, was angeboten wird. Sehr, sehr gute Systeme, auch unaufwendige Systeme. Und dann natürlich die klaren Vorgaben des Gesetzes, das eben immer wieder in dieser Zweigleisigkeit fährt, einerseits die Person der Hinweisgeber zu schützen und andererseits auch natürlich zu schützen die Identität der Betroffenen, weil die sind ja auch im Fokus möglicherweise oder nicht nur möglicherweise mit großer Sicherheit, wenn es zu einem Vorfall kommt.
Ja, dann gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt weiter. Welche Dokumentationspflichten gibt es denn für den Arbeitgeber?
Das Gesetz gibt es vor, sagt das in § 11, Hinweisgeberschutzgesetz. Und da gibt es eine Aufbewahrungsfrist von maximal 3 Jahren für die Dokumentation. Danach soll eine Löschung gemacht werden. Das Übrige ist sehr stark aus meiner Sicht parallelisiert. Das ist ja auch richtig so mit dem allgemeinen Datenschutzrecht, also dem BDSG und der DSGVO. Da kommt es auch sowas wie Zugriffsrechte an, der Schutz von personenbezogenen Daten und so weiter und so weiter. Das heißt also, im Ergebnis wird es immer darauf hinauslaufen, dass man die Meldungen vollständig sicher und vertraulich dokumentiert und damit den Vorgaben des Gesetzes auch genügt.
Ja, und häufig werden Arbeitgeber interne Meldestellen nutzen. Vielleicht können Sie ganz kurz bei der Antwort noch die externe abgrenzen, aber ich vermute, dass die interne auch eine relativ große Rolle spielt. Gibt es, wenn ich als Arbeitgeber eine interne Meldestelle einrichte, Mitbestimmungsrechte seitens des Betriebsrats?
Ja, die gibt es. Es ist eine Frage der Mitbestimmung, die sich aus § 87 BetrVG ergibt. Da ist die Nummer 1 und die Nummer 6, die da immer einschlägig sind. Also die einschlägigen Mitbestimmungsparagraphen der erzwingbaren Mitbestimmung, Ordnung im Betrieb und technische Einrichtungen. Das sind die einschlägigen Tatbestände. Es ist sowieso so, dass man sagen muss, ein Hinweisgebersystem, was im Unternehmen eingeführt wird und damit eben auch die interne Meldestelle ohne oder am Betriebsrat vorbei, soweit man einen hat, das ist nie eine gute Idee, weil man sich ja sonst da tatsächlich schon die Opposition im eigenen Hause heranzüchtet. Das heißt also, da schon aus Unternehmensinteresse wird man das über eine gut gemachte Betriebsvereinbarung regeln müssen. Bei den externen Meldestellen, das sind ja dann die Dienstleister, die beauftragt werden. Das ist im Unternehmen aus dem Unternehmen rausgegeben, outgesourced, ist ein bisschen vergleichbar wie bei den Datenschutzbeauftragten, da kann man das ja auch machen. Datenschutzbeauftragte, man hat die Pflicht, einen zu benennen und dann kann man jemanden intern ernennen oder man kann das auch extern vergeben. Das ist etwas parallel hier und da natürlich ist es dann auch so, dass man vielleicht in Anführungszeichen die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates etwas zurückdrängen kann. Nur vielleicht, weil man ja dann immer noch vor der Frage steht, wie wird der Gebrauch oder die Zugänge zu der Meldestelle intern geregelt.
Ja, und das alles wäre natürlich nichts ohne den Schutz des Betroffenen, in dem Fall des Hinweisgebers. Was erwartet denn im positiven Sinne den Whistleblower?
Ja, den Whistleblower im positiven Sinne, würde ich das erstmal ganz unjuristisch sagen, wird erwarten, dass er seine Meldung ernst genommen wird, nicht, dass die Meldung ordnungsgemäß bearbeitet wird und dass er innerhalb der gesetzlichen Vorgaben eine Rückmeldung dazu bekommt mit den entsprechenden Maßnahmen. Es muss ja übrigens nicht immer so sein, und das ist ja gar nicht die Schuld dann des Whistleblowers, dass es an der Meldung was dran ist, dass es also wirklich einen Verstoß gegeben hat. Aber das, denke ich, ist erstmal die berechtigte Erwartungshaltung aller Hinweisgeber und dann natürlich auch, wenn es dann in Anführungszeichen ins Eingemachte geht, es also einen Vorfall gegeben hat und man sich möglicherweise als Hinweisgeber auch unbeliebt macht, etwas bei Vorgesetzten, bei Kollegen oder vielleicht sogar bei noch höheren Etagen im Unternehmen, dann hat man das Verbot der Repressalien auch ein Herzstück des Hinweisgeberschutzes. Paragraf 36 Hinweisgeberschutzgesetz steht es eben drin. Keine Repressalien, keine Kündigung, Abmahnung, Versetzung und so weiter und so weiter. Und dann eben auch eine Beweislastumkehr. Das heißt also eine weitere juristische Schutzmauer für den Hinweisgeber. Das, wenn es nun zu Maßnahmen kommt, muss Arbeitgeberin beweisen, dass das nichts mit der Meldung zu tun hat. Und es gibt auch sowas wie Schadenersatz bei erlittenen Nachteilen. Wobei man eben immer sagen muss, den Schadenersatz, den kann es auch umgekehrt geben. Nämlich wenn ich dann zum Beispiel als Hinweisgeber wissentlich oder mit Absicht Falschmeldungen abgebe. Das ist also etwas, was nach zwei Seiten losgehen kann.
Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei. Es ist immer wieder schön, ein gut gemachtes Gesetz zu besprechen und aus der Praxis ein Lob in Richtung Gesetzgeber zu hören. In diesem Sinne, vielen Dank. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/Musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.